Wir nähern uns so langsam aber sicher dem Ende des Glaubensbekenntnisses. Wird ja vielleicht auch allmählich Zeit, denkt sich der ein oder andere. Ja, es geht um den letzten Teil, den dritten Artikel. Das ist ja einfach eine Aufzählung von mehreren Dingen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Den Heiligen Geist hatten wir letztes Mal. Heute geht es um die heilige christliche Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen. Ja, was bedeutet das eigentlich? Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Wenn ihr schon mal einen katholischen Gottesdienst besucht habt, dann habt ihr euch vielleicht gewundert, dass da gesagt wird, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Als junger evangelischer Christ fand ich das ziemlich befremdlich, um nicht zu sagen überheblich, dass die da statt der allgemeinen christlichen Kirche eben die katholische Kirche, ihre Kirche, nennen. Aber ich erinnere mich, wie im Konfirmandenunterricht dann mein evangelischer Pfarrer mir das erklärt hat und gesagt hat, ja, das Wort katholisch, dieses griechische Wort, was da dahinter steckt, bedeutet ursprünglich eigentlich nichts anderes als universell oder allumfassend oder allgemein. Das heißt, wenn die Katholiken da sagen, ich glaube an die katholische Kirche, dann heißt es eigentlich an die allgemeine, umfassende Kirche. Und in diesem Sinne könnten wir es eigentlich genauso sprechen, wenn uns einfach klar ist, was es bedeutet. Naja, und damals, vor vielen hundert Jahren, als dieses Glaubensbekenntnis verfasst wurde, vermutlich etwa im 5. Jahrhundert, da gab es halt nur diese eine Kirche weltweit, die christliche Kirche. Und deswegen war es eigentlich sinnvoll und richtig, die eben als katholische Kirche, universelle, allgemeine Kirche zu bezeichnen. Und deswegen steht im ursprünglichen Text da tatsächlich das Wort katholisch. Man hat es dann halt angepasst zu christliche Kirche oder allgemeine Kirche, eben weil es für evangelische und freikirchliche vielleicht nach wie vor ein bisschen befremdlich ist, weil man heutzutage bei katholische Kirche halt automatisch an diese eine Konfession denkt, an die römisch-katholische Kirche, wenn man genau ist. Und es oft, ja, jetzt gerade in Deutschland, naja, gibt es halt zwei große Kirchen, die katholische und die evangelische. Also ist katholisch auch das Gegenteil von evangelisch. Man versteht es eben nicht mehr in diesem allumfassenden Sinn. Naja, und genau genommen ist es ja auch nicht mehr die allumfassende Kirche, die römisch-katholische Kirche. Aber tatsächlich gibt es ja neben diesen beiden großen, bekannten Kirchen ja noch jede Menge andere, ja, wie soll man sagen, besondere Kirchen, also die orthodoxe Kirche zum Beispiel oder die altkatholische oder die anglikanische Kirche. Und auch evangelische Kirche gibt es nicht die eine, sondern es gibt da die Lutheraner und die Calvinisten und die Reformierten und die Methodisten und wie sie alle heißen. Und natürlich nicht zu vergessen jede Menge Freikirchen, Baptisten, Pfingstler, Charismatiker, Evangelikale und so weiter und so fort. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, was Martin Luther getan hätte damals, wenn er geahnt hätte, dass aus seinem Kampf gegen die Missstände der damaligen katholischen Kirche, dass da im Endeffekt vielleicht so eine Zersplitterung der Kirche draus wird. Ich glaube, das war nie seine Absicht. Es war nie seine Absicht, die damalige katholische Kirche zu spalten oder eine neue Kirche zu gründen. Er war selber ja Katholik, er war sogar katholischer Mönch. Aber er hat halt einfach erkannt, dass damals vieles in dieser Kirche nicht gut war. Und er wollte das reformieren, erneuern. Oder diese Kirche, ich glaube, es war seine geliebte Kirche eigentlich. Er wollte sie zurück zu ihren biblischen Grundlagen führen. Aber weil das eben von den damaligen Kirchenfürsten einfach nicht akzeptiert wurde, die das schlicht und einfach nicht haben wollten, ist dann eben ja zwangsläufig daraus zu eine neue Kirche oder eine Abspaltung, die evangelische Kirche, entstanden. Naja, und über die Jahrhunderte ist dann auch in dieser neuen, anfangs reformierten Kirche das ursprüngliche Feuer des Heiligen Geistes so allmählich weniger geworden oder es drohte vielleicht auch immer wieder zu erlöschen. Und Gott hat einzelne Erweckungsbewegungen geschenkt, beispielsweise die Pfingstbewegung 1900 irgendwas. Und aus diesen Erweckungsbewegungen sind dann eben oft Freikirchen entstanden. Ja, und so haben wir jetzt schlicht und einfach diese Vielzahl unterschiedlicher Kirchen, Konfessionen, Richtungen, wie immer man es nennen mag. Und wenn wir jetzt im Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an die heilige christliche Kirche, ja, dann sollten wir all diese verschiedenen Teilkirchen oder Konfessionen weltweit im Blick haben und bewusst sein, die gehören da alle dazu, zu dieser einen großen, allumfassenden Kirche unseres Herrn Jesus Christus. Ja, ich denke, wir sollten vor allem als Freikirchler uns auch hüten, irgendwie überheblich oder geringschätzig vielleicht auf die Landeskirchen zu schauen. Natürlich gibt es in den Landeskirchen Dinge, die nicht in Ordnung sind. In der katholischen Kirche liest man immer wieder von Missbrauchsskandalen. Oder es gibt aus unserer Sicht fragwürdige Lehrmeinungen über Marien- oder Heiligenverehrung. Und es gibt in der evangelischen Kirche mit Sicherheit Pfarrer und Theologen, wo man sich fragen kann, ob die überhaupt noch an die Bibel glauben und an den Gott der Bibel oder nur noch an irgendein nebulöses göttliches Wesen und an das humanistische Gebot der Nächstenliebe. Wobei man dieses Gebot der Nächstenliebe aber eigentlich gar nicht loslösen kann vom ersten Gebot, nämlich Gott über alle Dinge zu fürchten, zu lieben und zu vertrauen, wie es Martin Luther formuliert hat. Ja, aber schaut es in den Freikirchen wirklich besser aus? Oder gibt es da genauso Missstände, die halt vielleicht weniger bekannt sind, weil sich die Medien da nicht so drauf stürzen und es einfach nicht so viel darüber berichtet wird? Ja, wenn wir ehrlich sind, gibt es auch in Freikirchen gelegentlich Skandale, dass da irgendwie Macht missbraucht wird oder geistliche Vergewaltigung, sage ich mal, stattfindet. Oder dass Leiter einfach im finanziellen Bereich oder auch im sexuellen Bereich Fehlverhalten haben und sich versündigen. Und auch in Freikirchen gibt es gelegentlich vielleicht fragwürdige Lehrmeinungen über irgendwelche abenteuerlichen Endzeitspekulationen oder ein aus meiner Sicht unbiblisches und überzogenes Wohlstandsevangelium oder Glaubenslehre in extremen Formen, so nach dem Motto, du musst nur glauben, dass du einen Rolls-Royce von Gott bekommst und dann bekommst du ihn. Für diejenigen unter uns, die sich noch erinnern, sage ich vielleicht bloß ein Stichwort, Wort und Geist in Röhrenbach. Das war eine Bewegung, ich weiß nicht, wie lang es jetzt her ist, schon eine ganze Zeit. Ich bin sicher, dass das am Anfang wirklich von Gott gewirkt eine Erweckung war, dort in diesem kleinen Ort im Bayerischen Wald. Und es sind viele Menschen dadurch zum Glauben gekommen. Aber leider driftete die Sache dann relativ schnell ab in die Sektiererei und machte dann negative Schlagzeilen. Einerseits durch Skandale, andererseits wirklich auch durch fragwürdige Lehrmeinungen. Naja gut, und ob in der Geschichte unserer Gemeinde immer alles perfekt gelaufen ist oder nicht, das mag jeder für sich selber beurteilen. Aber gut, eigentlich ist es gar nicht meine Absicht, jetzt hier Kirchen oder Gemeinden schlecht zu reden. Im Gegenteil. Ich bin nämlich überzeugt, dass in jeder der genannten Kirchen, evangelisch, katholisch, freikirchlich, egal was, dass es überall Menschen gibt, die von ganzem Herzen an Jesus glauben und ihm nachfolgen, ihm ihr Leben gegeben haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, einfach den Weg Gottes gehen. Gibt's in den Landeskirchen genauso wie in Freikirchen. Und deshalb haben wir auch in den letzten Jahren als Gemeinde ganz bewusst den Kontakt zu anderen Gemeinden hier in Günzburg gesucht, haben zum Beispiel 2019 bei der Ökumenischen Nacht der Kirchen mitgemacht, weil es uns einfach wichtig ist, dass wir die anderen respektieren und dass wir umgekehrt auch respektiert werden. Auch da, wer die Geschichte unserer Gemeinde ein bisschen genauer kennt und die Anfangsjahre, wo ich ja selber noch gar nicht dabei war, weiß, dass es da eher nicht so war. Also da war vielleicht von unserer Gemeinde nicht so unbedingt Interesse vorhanden, mit den Landeskirchen in Kontakt zu kommen. Und umgekehrt wurden wir oder das damalige Agape-Wortzentrum auch gerne mal als Sekte bezeichnet. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Wir glauben also in diesem Sinn an die heilige christliche Kirche, die allumfassende Kirche, einfach zu der alle gehören, die von Herzen an Jesus Christus glauben. Ja gut, was heißt jetzt heilige christliche Kirche? Dieses Wort Heilige kommt ja gleich anschließend dann nochmal. Gemeinschaft der Heiligen. Was ist jetzt das genau? Wer sind diese Heiligen? Was haben die für eine Gemeinschaft miteinander? Ja, auch da, je nachdem, wie man geprägt ist, denkt man beim Wort Heilige ja vielleicht erstmal an die sogenannten Heiligen der katholischen Kirche. Den heiligen Florian mit seinen Jüngern bei der Feuerwehr, die heilige Katharina, den heiligen Nikolaus und wie sie alle heißen. Oder man denkt an Orte wie St. Anton, St. Moritz oder in den USA gibt es Santa Barbara. Dieses vorangestellte Sankt oder Santa kommt vom lateinischen Sanctus und heißt nichts anderes als heilig. Die Namen beziehen sich eben auch wieder auf diese Heiligen. Ja, aber tatsächlich gibt es diese Heiligsprechung einzelner Personen durch die katholische Kirche erst seit etwa 1000 nach Christus. Und jetzt haben wir vorhin schon gehört, das Glaubensbekenntnis wurde schon etwa im 5. Jahrhundert verfasst. Das heißt, damals war mit dem Wort Heilige definitiv nicht das gemeint, diese heilig gesprochenen Personen. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann finden wir auch tatsächlich eine ganz andere Bedeutung dieses Worts. Ich lese mal die ersten paar Verse vom ersten Korintherbrief. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also, Paulus schreibt hier an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen in Korinth. Und ganz ähnlich formuliert er das in vielen weiteren Briefen. Immer so am Anfang, also nicht bei jedem Brief, aber bei vielen, spricht er die Gemeinde als Heilige an. Okay. Ich habe ganz bewusst die Stelle aus dem Korintherbrief genommen. Denn wenn man den Korintherbrief, also den ersten und auch den zweiten, liest, dann stellt man fest, dass die Personen, die er da mit berufene Heilige in Korinth anspricht, so nach landläufiger Meinung eigentlich alles andere als heilig waren. Da spricht er von Unzucht, sogar schlimmer als bei den Heiden. Da gibt's offenbar Spaltungen und Streitereien, Rechtsstreit unter den Gemeindemitgliedern, offenbar Entgleisungen beim Feiern des Abendmahls, vermutlich auch beim Gebrauch der Geistesgaben, so dass er da klare Regeln geben muss, wie man das anständig macht. Gegen Ende des ersten Briefs geht es um die Auferstehung und er muss klarstellen, dass es die wirklich gibt und dass es da keinen Zweifel gibt. Also das klingt irgendwie alles andere als heilig, so im landläufigen Sinn. Er wäscht ihnen ganz gehörig den Kopf in diesem Brief. Ja, und trotzdem spricht er sie als geheiligte und berufene Heilige an. Und ich denke, dass das jetzt auch nicht nur eine fromme Floskel war. Das hätte er nicht machen müssen. In Kapitel 3, Vers 17 im ersten Korintherbrief sagt er dann sogar, der Tempel Gottes ist heilig. Okay, ich denke, da gibt es keinen Zweifel. Und der seid ihr. Also wieder, ihr seid heilig. Okay. Also, das gibt diesem Wort heilig erstmal eine ganz andere Bedeutung. Vergessen wir also das mit den katholischen heilig gesprochenen Personen. Wenn wir das, was wir jetzt gehört haben, auf uns übertragen, dann dürfen wir auch mit Fug und Recht sagen, dass wir Heilige sind. Jeder Einzelne, so wie er hier sitzt. Wen sehe ich denn da? Die heilige Gerti, die heilige Angelika, da hinten den Sankt Thomas, da den Santa Claus. Okay, und das meine ich ganz ernst, auch wenn es jetzt spaßig klingt. Wir sind Heilige und ihr dürft da gerne mal euren eigenen Namen einsetzen. Okay? Wichtig ist dabei natürlich, dass wir nicht deshalb Heilige sind, weil wir so heilig, jetzt wieder im anderen Sinn, sind und so untadelig und vorbildlich unser Leben führen. Ja, ich hoffe, wir tun das auch und wir streben danach, da komme ich gleich noch dazu. Aber das ist nicht der Punkt, warum wir Heilige sind, sondern weil Gott uns einfach in Jesus Christus all unsere Sünden vergeben hat. Und deswegen all das Unheilige nicht zählt. Wir sind sozusagen von ihm heilig gesprochen. Okay? Jeder Einzelne. Und dazu müssen wir auch keine Wundertaten oder Ähnliches vollbringen, wie es bei der katholischen Heiligsprechung notwendig ist. Wir sind es einfach, weil Gott es so entschieden hat. Halleluja. Das ist also die eine Seite des Worts Heilige. Man könnte auch sagen, wir sind Kraftamtes Heilige, einfach dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben. Ja, genauso wie die meisten von uns, weiß nicht ob alle, aber die meisten von uns, wir sind einfach Deutsche. Warum? Weil wir einen deutschen Pass haben. Punkt. Ob wir uns da jetzt als Deutsche fühlen, spielt keine Rolle. Oder ob wir, wenn wir im Ausland sind, ein gutes Bild von den Deutschen abgeben, hoffentlich, aber spielt auch keine Rolle. Wir sind einfach Deutsche, weil wir halt diesen Pass haben. Und genauso sind wir Heilige, weil wir eben an Jesus Christus glauben. Gut, die andere Seite von diesem Begriff heilig gibt es in der Bibel aber schon auch. In 3. Mose 19, Vers 2 sagt Gott zum Beispiel, damals zum Volk Israel, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Petrus greift es im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 14 auf. Und da wird noch ein bisschen klarer, dass damit jetzt sozusagen so die andere Seite von dem Heilig gemeint ist. Er sagt hier, Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Okay, also da geht es jetzt nicht um diesen Status der Heiligkeit, den wir einfach haben, sondern um einen heiligen Lebenswandel, nach dem wir streben sollen. Oder 2. Korinther 7, Vers 1. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Ja, da kommt für mich wieder so eine Spannung zum Ausdruck, die man immer wieder findet. Ja, einerseits sind wir von unseren Sünden gereinigt durch das Opfer Jesu ein für alle Mal. Trotzdem sagt er hier, wir wollen uns reinigen und lasst uns die Heiligkeit vollenden. Das klingt für mich irgendwie nach einem Vorgang, nach einem Prozess, der nicht einmalig abgeschlossen ist, sondern der uns einfach unser Leben lang begleitet. Oder nochmal eine Stelle, Hebräer 12, ab Vers 14, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser ist wie Esau, der für seine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Und so findet man zahlreiche weitere Stellen, die uns ermahnen, dass wir jetzt nicht nur uns darauf ausruhen, dass wir eben diesen Status, diesen Stand als Heilige einfach haben. Ja, den haben wir. Punkt. Sondern, dass wir uns sozusagen auch standesgemäß dann verhalten. Und, naja, eben nach dieser Heiligung streben. Dass wir danach streben, wenn noch Sünde in unserem Leben ist oder uns immer wieder sozusagen einholt, dass wir sie mit Gottes Hilfe überwinden, dass wir sie ablegen, dass wir ja den Willen Gottes tun. Also, soweit diese zwei Aspekte des Wortes heilig. Wir sind Heilige und wir sollen heilig wandeln. Ja, und dann schließlich, was ist jetzt mit Gemeinschaft der Heiligen gemeint? Auch hier ist das Neue Testament meiner Meinung nach eindeutig mit der Aussage, dass wir nicht nur als einzelne Personen, jeder für sich von Gott berufen ist, sondern als Gemeinschaft oder als Gemeinde. 1. Korinther 12 kann man hernehmen als Paradestelle. Da werden wir mit den Gliedern eines Leibs verglichen. Und es wird ganz klar erklärt, ein einzelnes Glied eines Leibs ist nutzlos. Ein Auge für sich kann nichts anfangen. Ein Fuß für sich ist nutzlos. Eine Hand für sich, egal was. Ein einzelnes Glied kann nichts Sinnvolles zustande bringen. Es braucht immer die Ergänzung durch die anderen Glieder. Ja, und genau das soll Gemeinde sein. Genau das ist Gemeinschaft der Heiligen. Gemeinsam sind wir stark, könnte man auch sagen. Das ist ja auch ein bekanntes weltliches Motto. Hab zufällig gestern gesehen, als ich gesucht habe, was gibt es dazu im Internet. Letztes Jahr gab es sogar ein Lied mit diesem Titel, Gemeinsam sind wir stark, wurde wohl anlässlich der Corona-Pandemie geschrieben und gesungen von Marianne Rosenberg. Den Jüngeren müsste ich jetzt erklären, wer das ist, ist aber auch nicht wichtig. Die Älteren erinnern sich noch. Ja, aber die Botschaft ist richtig. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir viel mehr erreichen als jeder Einzelne. In Prediger 4 ab Vers 9 gibt es bekannte Verse auch dazu. Zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und eine Dreifachschnur wird nicht so schnell zerrissen. Gut, da ging es jetzt im Wesentlichen nur um zwei, aber zwei sind schon mal besser als einer. Ja, Jesus sagt, wenn zwei oder drei zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Es gibt ganz viele Stellen, auch hier wieder, auch im Neuen Testament. Gemeinsam geht einfach vieles einfacher und besser. Vielleicht auch gerade auf diesem Weg der Heiligung, den ich angesprochen habe. In Hebräer 10, 24 steht da zum Beispiel: Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Also, bringt, finde ich, sehr gut zum Ausdruck, was Gemeinde, Gemeinschaft eben auch bedeutet, aufeinander Acht haben, sich gegenseitig zum Guten motivieren. Ja, ermuntern, vielleicht aber auch mal sich gegenseitig ermahnen. Heißt natürlich auch, dass man bereit sein muss, das dann vom anderen auch mal anzunehmen. Einfach gemeinsam eben diesen Weg zu gehen. Ja, es gibt noch ein passendes weltliches Sprichwort, kennt ihr sicher. Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Oder biblisch ausgedrückt, Römer 12, Vers 15, freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Ja, wenn man Freud und Leid eben gemeinsam erträgt, geht's auch einfacher, besser. Ja, oder noch eine Stelle, dann soll es genug sein. Galater 6, ab Vers 1. Nee, Vers 2 ist es dann, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Okay, ich hoffe, das waren genug Argumente für Gemeinschaft. Wir als Gemeinde sind Gemeinschaft der Heiligen, beziehungsweise ein Teil dieser weltweiten, umfassenden Gemeinschaft. Ja, und in dem Bewusstsein wünsche ich mir einfach, dass wir in dieses neue Jahr gehen. Ja, gemeinsam. Klang jetzt heute im Gottesdienst auch schon ein bisschen an. Ich finde es irgendwie gut, wie Gott da uns jetzt, glaube ich, führt und ermutigt. Ja, gerade beziehungsweise erst recht in dieser momentanen schwierigen Zeit, dass wir eben nicht jeder sich zu Hause zurückziehen, sondern dass wir eben weiterhin die Gemeinschaft suchen. Ja, das kann ja auch durch Telefonate sein, das kann durch Besuche im erlaubten Rahmen sein. Momentan ist ganz, ganz wenig erlaubt. Es kann einfach durch den gemeinsamen Gottesdienst sein. Lasst uns bewusst wirklich als Gemeinde und eben Gemeinschaft unseren Weg gehen. Amen.